Kapitel 44 Der große Abfall. Als Jesus seinen Jüngern das Schicksal Jerusalems und die Ereignisse seines zweiten Kommens offenbarte, sagte er auch voraus, welche Erfahrungen sein Volk durchmachen würde, von der Zeit seiner Himmelfahrt an bis zu seiner Wiederkehr in Kraft und Herrlichkeit zur Befreiung seiner Kinder. Vom Ölberg aus sah der Erlöser die Stürme, die über die apostolische Gemeinde hereinbrechen würden, und in die weitere Zukunft schauend, erkannte er die heftigen, verheerenden Stürme, die auf seine Nachfolger in den kommenden Jahrhunderten der Finsternis und Verfolgung zukommen würden. In wenigen, aber erschreckend deutlichen Worten sagte er voraus, welches Erbteil die Herrscher dieser Welt der Gemeinde Gottes zuteilen würden. Die Nachfolger Christi müssen den gleichen Weg der Demütigung und des Leidens gehen und Vorwürfe ertragen wie ihr Meister. Die Feindschaft, die gegen den Erlöser der Welt entbrannte, würde sich gegen alle richten, die an seinen Namen glauben. Die Geschichte der Urgemeinde beweist die Erfüllung seiner Worte. Alle Kräfte der Erde und der Hölle stellten sich zum Kampf gegen Christus in Person seiner Nachfolger auf. Das Heidentum sah voraus, dass seine Tempel und Altäre hinweggerafft würden, sollte das Evangelium den Sieg davontragen. Deshalb wurden alle Kräfte aufgeboten, um das Christentum zu vernichten. Die Feuer der Verfolgung wurden angezündet. Christen wurden ihres Besitzes beraubt und aus ihren Häusern vertrieben. Sie erduldeten einen großen Kampf des Leidens. Andere haben Spott und Geißelung erlitten, dazu Fesseln und Gefängnis. Eine große Anzahl besiegelte ihr Zeugnis mit ihrem Blut. Edelleute und Sklaven, Reiche und Arme, Gebildete und Ungebildete wurden ohne Gnade erschlagen. Doch Satans Versuche, die Gemeinde Christi durch Gewalt zu vernichten, waren vergeblich. Der große Kampf, in dem Jünger Jesu ihr Leben ließen, hörte auch dann nicht auf, wenn diese treuen Bannerträger auf ihrem Posten fielen. Durch Niederlagen siegten sie. Die Mitarbeiter Gottes wurden getötet, aber sein Werk ging beständig voran. Das Evangelium breitete sich ständig aus und die Zahl seiner Anhänger wuchs. Es drang in Gebiete ein, die selbst durch die römischen Adler nicht erreicht wurden. Christen, die von heidnischen Herrschern, die die Verfolgung vorantrieben, zurechtgewiesen wurden, sagten: Ihr könnt uns töten, quälen und verurteilen. Eure Ungerechtigkeit ist der Beweis für unsere Unschuld und eure Grausamkeit nützt euch nichts. Es war nur eine stärkere Einladung, auch andere zum Glauben zu führen. Je mehr ihr von uns niedermäht, desto größer wird unsere Zahl. Das Blut der Christen ist die Saat. Tausende wurden gefangen genommen und getötet, doch andere standen auf und nahmen ihre Plätze ein. Alle, die für ihren Glauben gemartert wurden, hatten die Versicherung in Christus. Für ihn waren sie Sieger. Sie hatten den guten Kampf gekämpft und sollten die Krone der Herrlichkeit beim Kommen Jesu erhalten. Die Leiden, die sie ertrugen, brachten diese Christen untereinander näher und in enge Gemeinschaft mit ihrem Erlöser. Ihr lebendiges Beispiel und ihr todesmutiges Bekenntnis waren ein beständiges Zeugnis für die Wahrheit und, was man am wenigsten erwartet hätte, die Untertanen Satans verließen den Dienst für ihn und stellten sich unter Christi-Banner. Um erfolgreicher gegen die Herrschaft Gottes zu kämpfen, pflanzte Satan sein Banner in der christlichen Kirche auf. Wenn er die Nachfolger Christi verführen und sie dahin bringen könnte, das Missfallen Gottes zu erregen, würden sie ihre Kraft, Stärke und Festigkeit verlieren und ihm leicht zum Opfer fallen. Der große Widersacher versuchte jetzt durch List das zu erreichen, was er durch Gewalt nicht geschafft hatte. Die Verfolgungen hörten auf und wurden durch die gefährlichen Verlockungen zeitlichen Wohlstandes und weltlicher Ehre ersetzt. Teilweise übernahmen die Götzenanbeter den christlichen Glauben. Während sie aber lebenswichtige Wahrheiten ablehnten, sie gaben vor, Jesus als Sohn Gottes anzunehmen und an seinen Tod und seine Auferstehung zu glauben, waren aber nicht von ihrer Sünde überzeugt und hatten kein Bedürfnis, etwas zu bereuen oder ihre Herzen zu ändern. Da sie von ihrer Seite aus Zugeständnisse gemacht hatten, schlugen sie vor, dass auch die Christen Kompromisse schließen sollten, damit sich alle auf der Ebene des Glaubens an Christus vereinigen könnten. Die Gemeinde stand nun in schrecklicher Gefahr. Damit verglichen waren Gefängnis, Folter, Feuer und Schwert ein Segen. Einige Christen standen fest und erklärten, keine Kompromisse eingehen zu wollen. Andere gaben zu bedenken, dass ein Nachgeben oder eine teilweise Veränderung ihres Glaubens Mittel zur völligen Bekehrung und Vereinigung mit denen sein könnten, die das Christentum teilweise angenommen hatten. Für die treuen Nachfolger Christi war es eine Zeit großer Sorge. Unter dem Deckmantel eines vorgetäuschten Christentums schmeichelte sich Satan in die Gemeinde ein, um ihren Glauben zu verfälschen und ihren Geist vom Wort Gottes abzuwenden. Schließlich setzte der größte Teil der Christenheit die Maßstäbe herab und Christentum und Heidentum vereinigten sich. Obwohl die Götzenanbeter vorgaben, bekehrt zu sein, und sich mit der Kirche vereinigten, hingen sie immer noch an ihrer Götzenanbetung und hatten nur die Objekte ihrer Anbetung mit Bildern von Jesus, Maria und den Heiligen vertauscht. Der auf diese Weise in die Gemeinde eingeführte Sauerteig der Götzenanbetung richtete ein unheilvolles Werk an. Falsche Lehren, abergläubische Riten und heidnische Zeremonien wurden dem Glauben und der Anbetung einverleibt. Durch die Vereinigung der Christen und Heiden wurde die christliche Religion verdorben und die Gemeinde verlor ihre Reinheit und Kraft. Manche ließen sich nicht zu diesem Irrglauben verführen. Sie blieben weiterhin dem Urheber der Wahrheit treu ergeben und beteten allein Gott an. Unter den bekennenden Nachfolgern Christi hat es immer zwei Klassen gegeben. Während die eine das Leben des Erlösers studiert und sich ernsthaft bemüht, ihre Fehler zu korrigieren und seinem Vorbild zu entsprechen, weicht die andere den praktischen Wahrheiten aus, die ihren Irrtum erkennbar machen. Selbst in ihrer besten Zeit bestand die Gemeinde nicht nur aus treuen, reinen und ernsthaften Christen. Unser Erlöser hat gesagt, dass Menschen, die der Sünde bereitwillig nachgeben, nicht in der Gemeinde aufgenommen werden sollen. Dennoch umgab er sich selbst mit fehlerhaften Männern und gewährte ihnen den segensreichen Nutzen seiner Belehrungen und Gleichnisse, damit sie Gelegenheit hatten, ihre Fehler erkennen und korrigieren zu können. So wie es zwischen dem Fürsten des Lichts und dem Fürsten der Finsternis keine Verbindung gibt, so kann es auch zwischen ihren Nachfolgern keine Verbindung geben. Als Christen einwilligten, sich mit Halbbekehrten aus dem Heidentum zu vereinigen, begaben sie sich auf einen Weg, der immer weiter von der Wahrheit wegführte. Satan frohlockte über die erfolgreiche Verführung so vieler Nachfolger Christi. Dann benutzte er seine Macht über sie und veranlasste die Verfolgung aller Christen, die Gott treu geblieben waren. Keiner verstand es besser, den wahren christlichen Glauben zu bekämpfen, als die Menschen, welche einst die Wahrheit verteidigt hatten. Diese abgefallenen Christen vereinigten sich mit ihren halbheidnischen Gefährten und führten sie im Kampf gegen die wichtigsten Bestandteile der Lehren Christi an. Für alle Christen, die aufrichtig waren und gegen die in priesterliche Gewänder verhüllten Verführungen und Gräuel antraten, die in die Kirche eingeschleust worden waren, bedeutete es einen verzweifelten Kampf. Die Bibel wurde nicht mehr als Maßstab des Glaubens akzeptiert. Religiöse Freiheit wurde als Ketzerei bezeichnet und ihre Verteidiger gehasst und geächtet. Nach langen, ernsthaften Kämpfen beschlossen die wenigen Treuen, jede Gemeinschaft mit der abgefallenen Kirche zu beenden, wenn sie es weiterhin ablehnen würde, sich von ihrem Irrtum und der Abgötterei zu befreien. Sie erkannten, dass diese Trennung absolut notwendig war, wenn sie Gottes Wort gehorchen wollten. Sie wagten nicht, diese verhängnisvollen Irrtümer zu tolerieren und ein Beispiel zu geben, das den Glauben ihrer Kinder und Kindeskinder gefährdet hätte. Um Frieden und Einheit zu bewahren, waren sie zu jedem Zugeständnis bereit, das im Einklang mit ihrer Treue zu Gott stand. Doch ihnen war bewusst, dass Frieden auf Kosten der Grundsätze zu teuer erkauft wäre. Wenn die Einheit nur durch Kompromisse mit der Wahrheit und Gerechtigkeit möglich war, dann wollten sie sich lieber Meinungsverschiedenheiten und Kampf aussetzen. Für die Gemeinde und Welt wäre es gut, wenn diese von standhaften Christen bestätigten Grundsätze in den Herzen des bekennenden Volkes Gottes wiederbelebt würden. Der Apostel Paulus sagte, dass alle, die fromm leben wollen, in Christus Jesus Verfolgung leiden müssen. Weshalb scheint dann die Verfolgung heute zu schlummern? Es gibt nur einen Grund. Die Gemeinde hat sich den weltlichen Maßstäben angepasst und erweckt keinen Widerspruch mehr. Die heutige Religion ist nicht mehr so rein und heilig wie der christliche Glaube zur Zeit Christi und seiner Apostel. Man hat Kompromisse mit der Sünde geschlossen, weil die großen Wahrheiten des Wortes Gottes als so unwichtig angesehen werden, weil es nur wenig lebendige Frömmigkeit in der Gemeinde gibt und weil das Christentum scheinbar so volkstümlich in der Welt ist. Sobald es eine Wiederbelebung des Glaubens und der Kraft der ersten Gemeinde gibt, wird der Geist der Verfolgung erwachen und die Feuer der Verfolgung wieder entzündet werden.